Im letzten Podcast, wo es ums Vermächtnis von Wladimir Rosenbaum gegangen ist, habe ich ausgeführt, dass ich Teil von meiner Aufgabe als Strafverteidiger sehe, die beschuldigte Person oder auch die Geschädigte, der Geschädigte auf eine möglichst realistische Ebene zu bringen, dann sei meine Arbeit als Strafverteidiger erst zielführend. Also es geht zum einen dabei um Vermeidung von Überraschungen. Also nur wenn die beschuldigte Person versteht, welche Beweise vorliegen und wie man die als Strafverfolgungsbehörde allenfalls interpretiert, nur dann kann man verhindern, dass man im Strafverfahren von unerwarteten Entwicklungen überrollt wird. Also eine realistische Erwartungshaltung ist der Schlüssel, um strategische Entscheidungen ohne emotionale Überreaktionen zu treffen. Also das ist ganz fundamental in Vorbereitungen auf Einvernahmen. Dann geht es auch um den Vertrauensaufbau. Also nur durch eine offene und ehrliche Kommunikation ist man ja als Verteidiger, der unter Umständen die beschuldigte Person vorher noch nie gesehen hat, in der Lage, in der nützlichen Frist ein hinreichend starkes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und das Vertrauen ist entscheidend, dass die beschuldigte Person bereit ist, und zwar möglichst früh im Verfahren, möglichst viele Informationen zu teilen, was dann letztlich entscheidend ist für den Ausgang vom Fall. Aber ich weiss, da gibt es ganz namhafte Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die das anders handhaben. Denn wenn man in die aktive Auseinandersetzung mit der beschuldigten Person geht, dann ist der Klient oder die Klientin ja auch in die ganze Verteidigungsstrategie eingebunden. Also er ist dann nicht nur passiver Zuschauer, sondern er ist Teil vom Verteidigerteam. Und wenn man natürlich das Team bilden kann, dann steigt natürlich auch die Bereitschaft vom Klient, mit dir als Verteidiger auf eine realistische Ebene zu kommen. Und das ermöglicht dann längerfristig allenfalls bei einem abgekürzten Verfahren mitzuwirken oder dass man eben auch Aussagen macht, also bei Beweismitteln mitwirkt. Im Zusammenarbeit mit einer beschuldigten Person ist auch sehr wichtig, dass man die emotionale Seite anspricht, weil als beschuldigte Person, allenfalls auch zu Unrecht beschuldigte Person, bist du natürlich von Angst und Wut gesteuert. Und die Emotionen können die Urteilskraft beeinträchtigen. Und indem, dass man mit dem Klienten eine sachliche Basis schafft, ist er natürlich dann automatisch fähiger, rationale Entscheidungen zu treffen, was für die Strafuntersuchung nur von Vorteil ist. Aber auch das ist harte Arbeit, mit dem Klienten eben auch dorthin zu gehen, wo es ihm richtig weh tun kann. Das braucht sehr viel Geduld und Empathie. Etwa dir kommt es halt vor, dass sich Klienten selber im Weg stehen und dann braucht es halt etwa dir einen Gefängnisbesuch mehr oder einen längeren Gefängnisbesuch. Es gibt ja Leute, die sich da wirklich sehr schwer tun. Und auch da mein beliebtes Thema bei Kürzungen von Kostennoten. Da machen sich Gerichte, wenn dann alles so vermeintlich klar scheint, machen die sich gar keine Vorstellung, was das intern allenfalls für Überzeugungsarbeit gebraucht hat. Weil aus Gerichtsperspektive ist ja dann eigentlich klar, es macht ja Sinn, geständig sein, weil ja die Beweislage so erdrückend ist. Aber dass man das dann sehr oft selber nicht wo sehen oder nicht wo glauben, das ist halt ein ganz anderes Blatt. Und dann sind wir wieder beim Punkt von der realistischen Einschätzung vom eigenen Straffall. Also ganz viele beschuldigte Personen haben falsche Vorstellungen in einem Strafprozess. Und dann hast du auch eine wichtige Aufgabe der Verteidigung, die juristischen und faktischen Aspekte am Klient angemessen zu vermitteln. Und nur so ist ja der Klient, die Klientin in der Lage, einzuschätzen, welche Strategie kann erfolgversprechend sein, welche weniger. Und das verhindert letztlich auch falsche Hoffnungen und Enttäuschungen. Und all die Aspekte, die ich jetzt angesprochen habe, also ist letztlich harte Arbeit, je nach Klientin, Klient, und auch führt zu sehr unangenehmen Gesprächen, weil Klientinnen und Klienten dann sehr oft oder kann der Eindruck entstehen, ja, der Anwalt steht ja gar nicht hinter mir. Und ihm dann können zu vermitteln, dass die kritische Auseinandersetzung in der Zelle ganz wichtig ist für die Findung der Strategie und das natürlich nicht bedeutet, dass man im Aussen würde Klientenverrat begehen, sondern dort ist klar, dort bildet man eine Wagenburg. Also es braucht offene, ehrliche Kommunikation, realistische Erwartungen setzen, Faktenlage aufzeigen, die aktive Beteiligung beim Klient fördern, also ihn auffordern, aktiv bei der Verteidigung mitzuwirken, dass er Unterlagen studiert, dass er Zeugenaussagen studiert Und dadurch fühlt er sich eingebunden und er übernimmt dann auch mehr Verantwortung. Dann eben die Emotionen ansprechen und die juristische Komplexität abbrechen. Und wieso erzählt jetzt das der Bonin wieder so lange? Obwohl er versprochen hat, Wladimir Rosenberg zu Wort zu kommen. Er erzählt das so lange, weil erst auf dieser harten Arbeit im Rahmen von einer Strafuntersuchung ist dann eben auch möglich, ein erfolgsversprechendes Plädoyer zu schreiben. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt der Wladimir Rosenbaum zu Wort kommen.
Ich habe gefochten immer nur mit dem besseren Argument. Ich habe den Tatbestand nicht verfälscht. Ich bin vom wirklichen Tatbestand ausgegangen, habe aber die Deutung des Tatbestandes mit den besseren Argumenten versucht, im Interesse des Klienten zu gestalten. Gut, man kann sagen, das ist Spiegelfechterei. Ja und nein, ja und nein. Ja. Ich habe eine für die Definition des Anwaltsberufes, wie er nicht sein sollte, wie er nicht sein sollte, wie er leider oft ist, habe ich eine kleine Definition geprägt. Der Anwalt soll sich so verhalten, dass er nicht lügt, die Wahrheit nicht sagt, trotzdem zur Sache spricht und den Prozess gewinnt. Das ist eine zynische Definition. Und die beratende Tätigkeit des Anwaltes habe ich noch zynischer dahin definiert, dass seine Tätigkeit darin besteht, die unredlichen Absichten seiner Klienten in redliche Formen zu kleiden. Es hat etwas in der Praxis effektiv, oftmals. Aber es kommt gar nicht auf Definitionen an, es kommt auch gar nicht auf Vorschriften an, es kommt an, wie im ganzen Leben, wie in jedem Beruf, kommt es an auf das Maß an ethischer Haltung. An ethischer Haltung, die man hat, da kann man den Beruf anständig ausüben oder anders. Ja.
Und wenn man unseren Beruf so versteht, wie ich jetzt auch den Wladimir Rosenbaum verstehe, dann ist es eben gar nicht nötig, dass man vor Schranken steht und lügt. Sondern man kann sich streng an die Fakten halten, wobei die natürlich immer interpretierbar sind, immer interpretierbar aus der Optik, wo man sie anschaut. Und wenn wir jetzt bei der Ethik sind, also der Ansatz, wie ich ihn eingangs geschildert habe, führt letztlich dazu, dass du als Verteidiger, Verteidigerin, dass du dein Plädoyer auf starke und glaubwürdige Argumente kannst aufbauen kannst. So wie es auch der Wladimir Rosenbaum schildert oder ich ihn respektiv verstehe. Und dann musst du nicht auf Unwahrheiten zurückgreifen. In meinen Augen sind das ganz wichtige Aspekte und Lügen sind dann im Plädoyer nicht nötig und sogar kontraproduktiv. Erstens wegen der Glaubwürdigkeit vom Anwalt, also deine Glaubwürdigkeit als Strafverteidigerin oder Strafverteidiger vor Gericht ist eine ganz wichtige Ressource. Und jede Unwahrheit beschädigt deine Glaubwürdigkeit zum Nachteil von deinem Klient massiv. Wenn ich ein Plädoyer vorträge, dann stehe ich hinter dem Plädoyer. Und zwar zu 100%. Wenn du die Faktenlage realistisch mit dem Klient erarbeitet hast, dann kannst du im Plädoyer auf die tatsächlichen Schwachstellen der Anklage eingehen. Durch die Exaktanalyse der Beweislage kannst du aufzeigen, wo eben Zweifel bestehen und warum die vorhandenen Beweise nicht langen, um eine Verurteilung zu rechtfertigen. Und eine Lüge in diesem Kontext ist wiederum unglaublich riskant, weil wenn sie entlarvt wird, dann läuft sie natürlich einer faktenbasierten Verteidigung und damit auch der Glaubwürdigkeit der eigenen Position entgegen. Also ich kann mir fast gar keinen Fall vorstellen, wo nicht eine solide, faktenbasierte Verteidigung letztlich der viel überzeugendere Weg ist, auch wenn natürlich in der Zusammenarbeit mit dem Klient viel anstrengender. Und dann auch eine realistische Verteidigung im Rahmen von einer Strafuntersuchung ist natürlich auch viel stabiler. Und damit auch, man muss ja auch sehen, du musst nicht in der ersten Einvernahme im Protokoll den Polizist oder den Staatsanwalt vermeintlich überzeugen, weil das Verfahren nimmt ja diverse Hürden und letztlich muss es vom Gericht bestehen, wo vielleicht 3 Jahre später ist, auf einem ganz anderen Beweisfundament dann die früheren Aussagen liest. Also wenn du eine stabile Verteidigung willst, eine stabile Verteidigungsstrategie, die auch einer kritischen Überprüfung standhält, ist es sehr wichtig, dass das eben auf einer realistischen Grundlage gebaut ist und nicht auf Sand. Also wenn sich der Klient in Widersprüche verstrickt, dann ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Ich habe es vorher gesagt, ein zentraler Teil vom Plädoyer ist, die Schwächen der Anklage aufzuzeigen. Dort langt es, wenn man Lücken und Ungenauigkeiten in der Beweisführung oder in Zeugenaussagen aufzeigt. Und es ist gar nicht notwendig, Tatsachen zu verdrehen. Also man muss die objektive Realität nutzen, um Zweifel an der Schuld der beschuldigten Person zu wecken. Und all das mache ich nicht mir zulieb, um ethische Konflikte zu vermeiden, sondern das mache ich einem Klient zulieb, weil ich sicher bin, dass das längerfristig zu einem viel besseren Ergebnis führt. Lügen mögen kurzfristig sehr verlockend scheinen, können aber letztlich den ganzen Fall ruinieren. Und darum muss man namentlich gerade am Anfang von einer Strafuntersuchung Klienten vor sich selber schützen. Und weil du als Anwalt eben gar noch nicht recht rein siehst, ist es eben meistens sinnvoll, bevor man wirklich ein Vertrauensverhältnis mit dem Klienten besteht und man wirklich sich intensiver können unterhalten, dass man halt einst wieder mal die Aussage verweigert. Aber das ist auch wieder nur eine Grundregel, die ich so absolut nicht handhabe. Je nach spezieller Konstellation macht es eben dann gleich Sinn, Aussagen zu machen. Das Ziel ist eine möglichst erfolgreiche Verteidigung für den Klienten. Also nicht für dich als Anwalt, sondern für den Klienten das Beste rausholen. Den Ansatz verfolgend bin ich noch nie in ein morales Dilemma geschlittert. Ich sehe mich darum auch als Wahrer von der Integrität vom Rechtssystem und vom Rechtsstaat. Und ich bin überzeugt, es führt letztlich auch immer zum bestmöglichen Ergebnis für den Klienten. Nur eine glaubwürdige Verteidigung wird auch gehört. Nur eine glaubwürdige Verteidigung hat auch Wirkung. Nur eine glaubwürdige Verteidigung kann auch mit der Staatsanwaltschaft verhandeln. Nur ein Plädoyer, das auf Fakten basiert, kann man nicht widerlegen. Nur ein Verhindern von Lügen und Täuschungen stellt sicher, dass man im Laufe einer Strafuntersuchung nicht plötzlich wieder leid wird. Nur eine realistische und präzise Auseinandersetzung mit den vorhandenen Beweisen kann die Schwächen der Anklage aufzeigen. Man muss Tatsachen akzeptieren und dann zu seinem eigenen Vorteil nutzen, anstatt sie zu lügen und zu verdrehen. Das ist ein Fehler, den man sehr oft vor Gericht hört. Es gibt etwa die Gegenspieler, die zu unethischen Taktiken greifen. Das mag vielleicht ganz kurzfristig einen kleinen Erfolg im Rahmen der Strafuntersuchung generieren, aber mit Sicherheit kein dauerhaften. Ich bringe auch den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sehr viel Vertrauen entgegen. Ich gehe davon aus, wenn man einen Staatsanwältinnen und Staatsanwält sein Wort gibt, dass er sich auch daran haltet. Und ich verbürge mich auch dem Klient gegenüber. Es ist ein paar wenige Mal vorgekommen, dass die sich dann daran nicht mehr erinnern mögen. Oder das plötzlich anders gesehen haben. Und ich meine, so Spiele macht man genau einmal. Und die ehrlich und faktenbasierte Verteidigung gilt natürlich auch in erster Linie einem Klient gegenüber. Und das führt ja zu einer ganz starken Vertrauensbasis. Also auch der Klient weiss, man gibt das Maximum im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, ohne den Klient zu täuschen oder durch unethische Handlungen zu gefährden. Und das fängt mit ganz kleinen Sachen an, wie Briefe für die Familie rausnehmen, wo nichts Schlimmes drin steht. Gerade dort muss man sagen, hey, wenn das rauskommt, dann denkt sich ja wieder die Staatsanwälte oder der Staatsanwalt das Wildeste auf Erden. Darum schick es auf dem normalen Weg via Staatsanwaltschaft. Konkreter Moment versteht er das vielleicht nicht, aber dann muss man ihm erklären, dass die Folgen für das Verfahren wären derart gravierend und zwar ohne unmittelbaren Nutzen, außer dass die Familie vielleicht die Post ein bisschen schneller überkommt. Also ethische Dilemmata, das kenne ich nicht. Wie ist es mit dem Wladimir Rosenbaum?
Man fragt mich oft, ob ich in den Konflikt hier gekommen bin. Nicht wahr, dass ich wider besseres Wissens einen Verbrecher verteidigt hätte. Ich habe diesen Konflikt nie erlebt. Ich bin immer mit der Wahrheit ausgekommen. Ich hatte den Fall nie gehabt, dass ich wusste, er hat gemordet und dass ich hätte sagen sollen, er hat nicht gemordet. In dieser Situation bin ich nie gekommen. Ich habe oft mit Delinquenten, die mich um eine Verteidigung baten, habe ich oft besprochen, das Geständnis, dass sie am weitesten kommen mit dem Geständnis, wobei man das Geständnis so oder anders, den Akzent des Geständnisses so oder anders legen kann, aber im Prinzip hat es keinen Sinn zu lügen. Aber das werden mir vielleicht so also viele Leute nicht abkaufen, weil es macht nichts. Ich werde weiterleben.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.